Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Ja, hallo Antje, willkommen im Podcast.
Dankeschön, dass ich hier sein kann.
Ja, wir haben ja, wir sind heute für ein ganz faszinierendes Thema da, nämlich die Kombination von Musik, Bewegung und Resilienz, also was Bewegung mit Resilienz zu tun hat. Was fasziniert dich denn an diesem Thema? Wie kamst du zu diesem Thema für dich?
Also erst einmal an der Musik und Bewegung, also der Rhythmik, wie das auch eigentlich genannt wird, Musik, Bewegung, Theater, fasziniert mich, dass wir Kontakt zu unserem gesamten Körper erhalten und damit auch eben zu unseren Wahrnehmungskanälen. Und die gehen nämlich über unsere 5 Sinne hinaus, die wir eigentlich immer aufführen. Also es ist eben nicht nur das Riechen, das Schmecken, das Hören, das Sehen und das Fühlen, sondern vor allen Dingen auch der vestibuläre und der kinästhetische Sinn. Und damit fördert man auch diese ganzheitliche Entwicklung von den Menschen. Für die Entwicklungsprozesse des Menschen von Kindheit an sind eben diese beiden letztgenannten, also der vestibuläre und der kinästhetische Sinn, besonders wichtig. Und den spreche ich eben an über Musik, Bewegung, Spiel, Theater und fördere damit auch gleichzeitig eben die Resilienz der Kinder, weil sie sich in einem ganz anderen Kontext erleben und über die Art und Weise, wie ich die Kinder dann in diesen Einheiten mit einbinde, sorge ich dafür, dass sie selbst wirksam sich erleben. Mhm. Genau, und was mich eben auch an der Rhythmik fasziniert, ist, dass wir eben lernen können durch die Bewegung, ganzheitlich, ohne Erfolgsdruck und Leistungszwang und dass wir unser Selbstbild eben auch positiv beeinflussen können.
Vielleicht einmal ganz kurz, wenn du sagst, vestibulärer Sinn und kinästhetisch, also vestibulär ist Gleichgewicht und kinästhetisch ist Bewegung, richtig? Also der Bewegungssinn, dass ich weiß, was mein Körper wann wie irgendwie macht?
Ja, genau, das ist sogar noch ein bisschen spezifischer. Also es ist nicht nur es ist der Bewegungssinn, aber beinhaltet eben auch dieser Kraftsinn und der Spannungssinn, aber auch der Stellungssinn, also im Sinne von, wo befindet sich was von meinem Körper im Raum? Also dass ich weiß, wenn ich meine Augen zumache, dass hier meine Nase ist und ich nicht auf die Idee komme, da oben nach meiner Nase zu suchen. Und wie sich die Gelenke bewegen und zueinander stehen, um sich im Raum zu orientieren.
Mhm. Also hat ganz viel mit Wahrnehmung auch zu tun, ne? Also ja. Wahrnehmungsschulung.
Genau, und der kinästhetische Sinn ist auch so, dass er meist in Verbindung ist mit dem vestibulären Sinn und dem taktilen Sinn. Das heißt, wenn ich den taktilen Sinn, wenn ich meine Hand irgendwo auflege, dann merke ich vielleicht, dass es kalt ist. Aber ich, wenn ich die Beschaffenheit des Materials, kann ich nur erfahren, wenn ich auch Druck ausübe. Also da brauche ich dann auch schon den kinästhetischen Sinn dafür.
Okay. Und wenn wir jetzt, wenn du davon sprichst, dass quasi diese Verbindung zur Resilienz da eine ganz besondere ist, wäre es vielleicht einmal gut, wenn wir nochmal so ein bisschen einsteigen in das Thema Resilienz erstmal. Was ist das denn überhaupt? Kannst du uns da so, ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd, Resilienz ganz knapp zu erklären, aber vielleicht so kurz es geht und uns so ein bisschen die Säulen der Resilienz zu erklären nochmal.
Ja, Resilienz kommt aus der Materialprüfung eigentlich. Mhm. Und zwar wird ja Material auch heute, also immer noch getestet. Wenn wir ein Handy herstellen, dann wird es runtergeschmissen, in Wasser gelegt und so. Das ist eben quasi der Resilienztest, um zu schauen, wie verhält es sich, wann geht es kaputt. Ja, oder wenn wir Sofas testen, Matratzen testen, wird ja immer so Druck ausgeübt. Man kann sich das auch vorstellen, wenn man so, es gibt ja so diese dicken Autoschwämme, wenn man die zusammendrückt und die wieder aufspringen, dann sagt man, das ist resilient. Und für den Menschen würde ich das aber weiterführen. Da gibt es eben auch einige die sich damit beschäftigt haben, Autoren und Autorinnen, die sagen, es ist eben nicht nur, dass ich wieder zurück in meine Ausgangsform komme, sondern dass ich daraus wachse, also dass ich da durch diesen Druck, der auf mich eingeübt wird, also diese Stressoren, die auf mich einwirken, dass ich das nicht nur bewältige, sondern daraus hervorgehe, so dass ich die nächste Herausforderung eben ja spielerischer nehmen kann, ja, und dass ich größer werde und mehrere Kompetenzen und Fähigkeiten entwickle. Mhm. Und die Säulen, die zumindest nach Lobanz, die ich als Resilienztrainerin gelernt habe, ist einmal die Lösungsorientierung, dass ich Probleme nicht als Probleme sehen, sondern Herausforderungen oder als Projekte und dann lösungsorientiert herangehe. Und da muss ich natürlich auch gucken, dass ich da entsprechende Kompetenzen entwickle und relativ versuche, so spontan zu sein oder auch Geduld zu haben, um Lösungen zu finden, also kreativ zu sein, wollte ich sagen. Dann natürlich der Optimismus, was nicht heißt, dass ich die ganze Welt mit der rosaroten Brille betrachte, sondern dass ich einen realistischen Optimismus versuche zu etablieren. Dann, dass ich meine Opferrolle verlasse. Also, dass ich gucke, wie ist überhaupt, welche Rollen nehme ich ein und welche intra- und interpersonellen Konflikte gibt es? Wie kann ich die lösen und wie kann ich gucken, dass ich mein Umfeld so wähle oder auch, ja, dass ich Hilfe annehmen kann, dass ich Hilfe geben kann, aber nicht nur die Energie von mir gezogen wird. Dass ich Verantwortung übernehme und zwar für meine Gedanken auch, weil das Denken sorgt für meine Emotionen und meine Emotionen sorgen dafür, dass ich mich in irgendeiner Form verhalte. Und wenn ich irgendwo anders hin will, dann muss ich gucken, dass ich auch vielleicht mal meine Gedanken verändere und nicht immer das denke, was ich bisher gedacht habe, weil sonst das Morgen genauso wird wie das Heute. Dann die Verantwortung, die Akzeptanz, also dass ich versuche, mich zu akzeptieren, aber auch Situationen zu akzeptieren. Also wenn ich im Stau stehe, bringt es gar nicht meine Energie daran zu verschwenden, irgendwie dauernd auf die Hupe zu drücken oder zu eskalieren, weil ich eben nicht gerade den Straßenbau beeinflussen kann, dass jetzt dafür gesorgt wird, dass ich woanders hinkomme, sondern dass ich dann versuche, diese Energie ja auf was anderes zu lenken, was mich positiv stimmt und also aus dieser Situation eben das Beste draus zu machen. Dann das Netzwerken. Also wir sind ja die Summe der 5 Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wenn ich mich immer nur mit den Leuten umgebe, die mich herunterziehen, kann ich eben auch nicht wachsen. Und wenn ich bestimmte Sachen will, also manche Menschen wollen uns ja auch beschützen vor dem. Also wenn ich sage, irgendwie, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, dann gibt es ja Menschen, die sagen, ach, Antje, das ist ja viel zu aufwendig und gefährlich und weißt du. Und das sorgt eben dafür, dass ich vielleicht an mir zweifle und nicht das verfolge, wofür ich eigentlich stehe, meine Werte und meine Motive leben kann. Und letztendlich eben auch die Zielorientierung und Zukunftsplanung, also dass ich Perspektiven habe. So. Also das beinhaltet alles für mich Resilienz.
Ja, mal grob umfasst. Ich erlebe oft so einen Mythos über Resilienz, dass manche sagen, ja, also das heißt ja auch, dass ich mit Herausforderungen umgehen lerne. Heißt das dann, dass ich Kinder in so Überforderungssituationen schubsen muss, dass sie resilient werden?
Nein.
Eine rhetorische Frage.
Was sagst du?
Eine rhetorische Frage.
Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Also ich übernehme erstmal natürlich die Verantwortung für die Kinder und sie sollen auch partizipieren, aber ich muss sie natürlich auch beschützen, weil sie auch vieles nicht wissen. Was eher Resilienz für mich bedeutet, dann ist, dass im Gegenteil wir Kindern, wenn sie versuchen, zu einem Spielzeug zu krabbeln, nicht jeden Ball hinbringen, sondern dass sie selber natürlich versuchen, dahin zu kommen, auch wenn es anstrengend ist, weil sie dann sich selbst wirksam erleben, ihr Handeln selbst wirksam erleben und dann auch motiviert sind, wieder neu ins Handeln zu kommen und nicht denken, ah, die Welt ist ein, keine Ahnung, mir wird alles serviert. So, also das wäre zum Beispiel, ups, jetzt ist mir mein Kopfhörer rausgefallen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wohin. Da. Oh, Entschuldigung. Also das bedeutet für mich Resilienz oder auch Kinder zu stärken oder auch Kinder, man sagt ja auch in der Bewegungspädagogik, Kinder haben ein Recht auf Unfall. Das heißt eben auch nicht, dass sie hinschubsen da soll, sondern aber wenn sie hinfallen, dass sie sich selber auch und ihren Körper selber erleben.
Ja, auch so ein Zutrauen. Ne? Es geht ja auch ganz viel um Zutrauen. Wenn ich dir zutraue, kannst du dir auch selber vertrauen, so ungefähr.
Ja, ganz genau.
Und ich finde immer wichtig im Zusammenhang mit Resilienz, dass das ja nicht heißt, dass ich so einen Schirm drüber halte und alles weghalte, auch an zum Beispiel unangenehmen Gefühlen, sondern dass Resilienz ja bedeutet, ich kann das spüren, welche Gefühle entstehen und ich kann die annehmen. Also ich kann sozusagen die akzeptieren und annehmen und dadurch regulieren, anstatt zu verdrängen. Ne? Also das finde ich, das ist einfach aus meiner Expertise heraus, ist mir das immer total wichtig, ne? Dass ich quasi das bewusst spüren kann, um was geht's eigentlich gerade in mir und kann ich das halten oder will ich das lieber weghaben? So, ne? Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch mit Bewegung oder Körper ja auch viel zu tun hat, wie ich das eben, genau, was sozusagen Resilienz für Bewegung bedeutet. Du hast vorhin schon so angesprochen, jetzt gehen wir nochmal auf das Thema Rhythmik oder Bewegung nochmal ein. Du hast schon so ein bisschen von den verschiedenen Sinnen gesprochen. Was unterscheidet denn jetzt für dich die Bewegung und sozusagen das, was du machst, diese Musik und Bewegung, von dem, was sozusagen ein klassischer Bewegungsunterricht oder Musikunterricht oder Sportunterricht ist?
Mhm. Also normal, also für mich wird im klassischen Musikunterricht den Teilnehmern häufig so Notenwerte vermitteln oder wir singen gemeinsam oder es wird irgendwie das Instrumentarium den Kindern näher gebracht oder auch überhaupt anderen Teilnehmenden. Wir lernen unsere Stimme kennen, spielen mit unterschiedlichen Tonarten und der Bewegungsunterricht zielt häufig, also allein dieser Sportunterricht zielt häufig eben darauf ab, bestimmte Bewegungstechniken oder Bewegungsarten zu erlernen. Und der Ansatz der Rhythmik, damit können wir zum Beispiel Bewegungsqualitäten fördern oder auch Musikqualitäten fördern. Also beispielsweise ist es so, dass ich mal beim Landeswettbewerb für Jugend musiziert eingeladen war und habe einen Workshop gegeben für Kinder, die dort performt haben. Und ihre Eltern sind auch sogar dabei gewesen. Und dort habe ich mit jedem Kind Abschnitte des vorzutragenden Stückes eingeübt, also mit dem jeweiligen Instrument und aber auch mit Körperbewegungen. Und das Ergebnis hat die anwesenden Eltern so sprachlos gemacht. Die haben mir gesagt, irgendwie, das Kind hat schon so viel geübt, aber jetzt hört sich das plötzlich ganz anders an, weil es ein ganz anderes Verständnis für das Stück ist, weil wir über die Bewegung Melodiebögen aufgreifen können. Ja, wir können sehen, wann geht eine Melodie los, wann endet diese Phrase zum Beispiel, kann ich in den Körper aufnehmen. Wenn es so fröhliche Stücke sind, ich habe auch so mit Trampolinen gearbeitet zum Beispiel, dann kann ich gucken, wie bewegt sich dieses Stück und das kann ich dann, wenn ich das im Körper aufgenommen habe, auch ganz anders auf das Instrument übertragen zum Beispiel. Mhm. Genauso habe ich auch mit das ist zum Beispiel eine Facette. Und dann habe ich mit Kindern und Jugendlichen auch an Bewegungsqualitäten über Musik gearbeitet. Wenn Bewegung, können Kinder alle ohne uns. Ja, und wir als PädagogInnen sollen ja dafür sorgen, dass wir den Kindern Impulse geben. Und ganz häufig sind wir eingeschränkt, weil wir gar nicht wissen, was unser Körper kann. Und über die Rhythmik können wir uns ausprobieren, können also unterstützt durch die Musik Gelenkarbeit machen. Also so quasi, dass wir, wenn wir einzelne Gelenke ansprechen, uns anders bewegen, als wenn wir im Fluss sind und Sehnen und Muskeln ansprechen. Mhm. Und wir können Tempo und Dynamik aufnehmen und uns auf Bewegungsgröße einlassen. Genau. Und und dann hat die Rhythmik auch noch so Parameter wie Raum, Zeit, Kraft und Form, wo wir dann in Polaritäten gehen können. Also hoch und tief, nah und fern, langsam und schnell. Das kann ich alles mit der Musik steuern. Also weil Musik ja auch ganz viele Varianten hat, die ich dann bewegungsorientiert aufgreifen kann und wo ich Bewegung nochmal anders lenken kann.
Mhm. Ja. Ja, das ist, also wenn du darüber sprichst, hört sich das schon fast an wie Musik, finde ich.
Ja.
Also, oder?
Ja, und man hat so das Gefühl, oh ja, jetzt möchte ich mich auch gerne.
Ja, das ist so, bewegen. Also schon so allein so diese verschiedenen Qualitäten sich so vorzustellen. Wie sieht denn so ein Arbeitsauftrag dann aus? Also wie sieht denn so ein Auftrag aus, wenn jetzt die Kinder da sind? Was sagst du ihnen? Also ich mache jetzt Musik an, beweg dich einfach oder
nein,
wie geht
nein.
Wie ist das so ein Auftrag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also in der Regel bekommen sie nicht so die Aufträge, sondern wir machen die Sachen gemeinsam. Mhm. Also ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit Bewegungsliedern, ja, und ich bewege mich eigentlich immer mit den Kindern zusammen. Ich kann auch sagen, ich setze mich hin und ihr bewegt euch, aber ich arbeite immer mit meiner Stimme, weil ich dann einen ganz anderen Kontakt zu den Kindern habe, weil sie bei mir dann sind und nicht bei der Musikbox, die ich angemacht habe. Und ich kann, wenn ich die Kinder beobachte im Raum, auch sehen, ob ich meine Stimme verändern muss im Sinne von lauter oder leiser oder langsamer werden, wenn ich sehe, dass bestimmte Qualitäten nicht abgenommen werden. Wenn ich zum Beispiel mit Krippenkindern arbeite und ich ein Fingerspiel mache und ich das einfach so irgendwie und ganz schnell mache, dann habe ich überhaupt gar keinen Impact auf die Feinmotorik der Kinder, weil sie dann auch nur irgendwie machen und eigentlich auch gar keine Lust mehr da haben. Aber wenn ich möchte, dass sie ihre einzelnen Finger zum Beispiel nacheinander berühren, dann muss ich das auch steuern über meine Stimme.
Ja,
und ich gucke, dass ich dann große Bewegungen mache und entsprechend langsam singe. Und dann merke ich, wie Krippenkindern auch dann denken, krass, irgendwie ich kann meinen Mittelfinger mit dem Daumen, und dann machen sie vielleicht bei dem Fingerspiel nicht mehr weiter, aber sie kommen in den Kontakt mit ihrem Körper und entdecken neue Fähigkeiten bei sich.
Mhm.
Und bei größeren Kindern ist es so, wenn ich Bewegungslieder singe, die wir dann verteilt im Raum oder im Kreis singen, dass ich immer jedes Kind mit einbinde. Ja, es gibt nicht eine Vorgabe von mir, sondern ich zeige mit drei verschiedenen Bewegungsformen über dieses Bewegungslied, was ich von ihnen möchte sozusagen. Und dann sage ich, und jetzt? Und dann ist jedes einzelne Kind hat die Möglichkeit, dann seine Idee reinzugeben. Mhm. Und dadurch leitet es die Gruppe an, weil wir alle das machen. Und das ist wiederum auch wieder Resilienz. Also schult daran, ne, dass sie sich selbst wirksam erleben.
Ja, Wirksamkeit. Ne?
Ja. Das finde ich schön, dass du das jetzt so verbindest, weil wir hatten ja, ne, was ist Resilienz, was sind die Säulen, und dann Rhythmik und Bewegung und ja auch Musik. Und wie ist es denn jetzt, also da hast du ja schon eine Sache gesagt, warum das zusammengehört. Was sind denn noch so Qualitäten im Grunde von Musik und Bewegung und Rhythmik, um da die Resilienz der Kinder zu stärken?
Also erst einmal arbeite ich damit, dass ich den Kindern, also wir starten jede Rhythmikstunde mit einer Begrüßung und mit einem Begrüßungssong. Und das sorgt dafür, dass wir das Stammhirn ansprechen, wo eben die Kinder oder wo wir unbewusst entscheiden, bin ich jetzt aufgeregt oder fühle ich mich wohl? Und ich schaffe über dieses immer gleiche Ritual, wo wir uns begrüßen und wo jedes einzelne Kind benannt wird, sorge ich dafür, dass das Kind Vertrauen hat in diese Situation, ja, und da heraus wachsen kann. Das ist das eine. Dann werden die einzelnen Namen dieser Kinder gesungen, dann und die Kinder hören sich gleichzeitig, weil sie mitsingen, ja, und das sorgt eben auch dafür, dass wieder die Selbstwirksamkeit angesprochen wird, dass die Kinder sich selber erleben, dass sie aber auch gesehen werden. Ja, wir wollen alle gesehen werden. Wir brauchen eine Verbindung und wir wollen akzeptiert werden und wir werden groß, wenn wir gesehen werden. Und das ist alles über diese Begrüßung. Dann mache ich solche Sachen zum Beispiel wie Body Percussion. Ja, ich bespiele meinen Körper mit Klängen. Das sorgt dafür, dass ich mich selber spüre, dass ich aber auch gleichzeitig die Empathie entwickle. Also es geht immer in der Rhythmik vom Ich zum Du zum Wir. Das heißt, ich kann erstmal was über erfahren, was ich selber mag und was ich nicht so gerne mag, um das dann auf jemand anderen zu übertragen und dann auch jemand anderen viel besser zu verstehen, wenn der oder die Person sich äußert. um dann das in die Gruppe zu tragen. Und das sorgt wieder dafür, dass ich auch wieder ganz anders Systeme verstehen kann. Ja, das ist so quasi die, so die Sinn, die Verstehbarkeit, was ja auch zur Kohärenz dazugehört, die von Aaron Antonovsky ja ins Leben gerufen wurde.
Ja.
Ja, das okay. sind so zum Beispiel.
Wir haben gerade eben schon so von so Aktivitäten gesprochen. Also wie, ne, also du hast das jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Gibt's noch mehr so, ja, so Beispiele, in denen Kinder sich wirksam erleben können, in denen sie Resilienz entwickeln können? Was bietest du noch so für Aktivitäten an?
Ich schicke die Kinder ins Dirigat zum Beispiel. Also wenn sie vorher erfahren haben, wie ich meinen Körper einsetzen kann, um nonverbal herauszukitzeln, ob es lauter oder leiser, ob wir einfrieren sollen, wann es weitergeht. Das wäre quasi auch der Gruppenpuls ist ja auch ein ganz wichtiges Element in der Rhythmik. Und wenn sie das verstanden haben, dann schicke ich sie mit den unterschiedlichsten Instrumenten ins Dirigat, dann steht da wirklich das kleine Kind und dirigiert eine ganze Gruppe. Und erlebt sich dadurch zum Beispiel selbstwirksam. Mhm. Dann erleben sie sich selbstwirksam, als ich als externe Musikpädagogin noch in diese Kindertagesstätten gegangen bin, wo ich regelmäßig gekommen bin, waren die Kinder immer so in einem bestimmten Raum und dann kann das sein, dass man sie schon reingeschickt haben und dann habe ich das schon erlebt, dass die Kinder gerade Fußball gespielt haben. Und dann bin ich da reingekommen und die haben mich geliebt. Teilweise haben die Eltern auch gesagt, irgendwie, die sind heute nur in die Kita gekommen, weil die wussten, dass du heute kommst. Und dann spielen die da Fußball und dann sagen die, oh, Antje, wir spielen gerade so schön Fußball. Sag ich, ja, ist ja kein Problem, ich spiele mit. Und dann gebe ich den Impuls zum Beispiel rein, was haltet ihr davon, wenn wir Fußball spielen und wir machen da so einen Stopp-Fußball? Ich mache tatsächlich Musik an und ich drücke auf Stopp und dann bleiben wir in dieser Haltung stehen. Und damit schule ich einmal, ja, geht es um Haltung, geht es gleich wieder um vestibuläre Wahrnehmung, geht es um kinästhetische Wahrnehmung, aber ich nehme die Bedürfnisse der Kinder auch auf. Das heißt, sie fühlen sich gesehen. Und wir sind dann langsam zum Beispiel zurückgekommen in den Kreis und haben gesagt, so, und jetzt können wir uns begrüßen und dann geht es in die Rhythmikstunde. Dann arbeite ich auch nicht produktorientiert, sondern prozessorientiert. Das heißt, ich gebe einen Impuls und ich schaue, was die Kinder daraus machen. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich die Kinder fühle und ich führe, um zu sehen, wo wollen sie hin. Und dann gibt es ein Arbeitsergebnis. Und dieses Arbeitsergebnis, also am Ende jeder Stunde hatte ich mit den Kindern ein Arbeitsergebnis, wo die Eltern sofort kommen konnten und zusehen konnten, was die Kinder erstellt haben. Genau, ja. Das sind so verschiedene Sachen.
Ja, was ich da besonders raushöre, ist so dieses, wo wir in der Evaluation von Beziehungsqualität immer drauf achten, wenn so Impulse gegeben werden, dass eben auch ganz viel Mitwirken möglich ist, ne? Also dass so ein Mitentscheiden, so ein Mitbestimmen, wohin geht das denn, ne? Dass ich nicht sage, ich weiß jetzt hier, was du lernen musst, damit du dich bewegen kannst oder so, sondern so ein ich bin ganz fasziniert von dem, was du damit reinbringst, ne? Und das finde ich so eine wertvolle Haltung, um gemeinsam sich zu entwickeln irgendwie.
Ja, genau. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz sagen, und es geht nicht darum, ständig zu fragen, möchtest du das Lied noch mal singen?
Ja.
Genau. Ja, weil das ist immer so, nö, ja, und jetzt? Und dann, wenn ich mir entscheide, doch, wir singen es noch mal, dann greife ich ja nicht das Bedürfnis des Kindes auf. Aber wenn ich das Gefühl habe, diese Wiederholung tut dem Kind gerade gut, oder den Kindern, weil es ist immer ein Gruppenprozess, den Kindern gerade gut, dann sage ich, und jetzt singen wir es nochmal. Wie wollen wir es singen? Laut oder leise?
Ja.
Und dann partizipieren die Kinder wieder und dann können sie quasi mitgestalten.
Ja, genau. Das geht ja auch viel um Beobachtung. Sind sie mit Wonne noch dabei oder sind sie schon gelangweilt? Ne? Also das heißt, das wäre ja auch eine wichtige Aufgabe von Fachkräften, ja sowieso auch, zu gucken, was ist das, was interessiert? Ne? Also wenn das jetzt die Aktivität ist oder das Lied, was einfach ganz viel Wonne und Freude auslöst, dann würde man das wahrscheinlich nochmal anmachen. Oder wenn ich merke, es ist eher so eine gelangweilte Stimmung, dann gehe ich eher zu so einem, ne, also es hat ja auch viel mit Beobachtung und Wahrnehmung dessen zu tun, was die Kinder wollen. Das ist ja auch Partizipation und nicht, indem ich frage, möchtet ihr jetzt das Lied nochmal oder was sollen wir heute genau spielen? Ne? Das ist ja eine völlige Überforderung. So.
Ja, total. Das wissen die Kinder nicht. Genau, und anmachen tue ich eigentlich in der Regel kein Lied. Also ich mache höchstens mal Musik, Instrumentalmusik an, um Bewegung zu unterstützen. Na, wenn ich zum Beispiel mit Luftballons arbeite, dann würde ich jetzt nicht du, du, du anmachen, sondern das wäre eine Musik, das, weil die Kinder vielleicht ohne die Musik eher so die Ballons schießen würden. Aber wenn ich zum Beispiel Qualitäten wie Leichtigkeit mit denen arbeite, dann würde ich eine unterstützende Musik dazu auswählen. Aber ansonsten singe ich mit den Kindern, weil damit sie ihre Stimme auch anders kennenlernen und über die Varianzen, die unsere Stimme selber zur Verfügung stellt, lernen sie auch, sich ganz anders auszudrücken. Also Musik ist ja auch eine Sprache.
Mhm. Ja. Ja. Was ich gerade noch spannend finde, also während wir das jetzt aufnehmen, sind wir ja gerade in der Adventszeit. Und ich habe jetzt bei einigen Einrichtungen doch mitbekommen, dass die was einstudieren mit den Kindern für die Eltern. Aber es kann ja auch, keine Ahnung, zum Sommerfest gibt's das ja auch immer mal wieder. Und so im Rahmen der Partizipation ist dann immer so mein Ansatz, ist denn das wirklich, also wollen die Kinder das wirklich oder ist das eben was, was dann die Einrichtung den Eltern oder den Großeltern oder wem auch immer präsentieren kann? Und da fand ich gerade diesen Gedanken von dir ganz schön, dass du meintest, also es kommt hinterher am Ende eurer Stunde, kommt was raus, was man dann theoretisch eben auch präsentieren könnte oder also auch den Prozess beobachten ist ja bestimmt total interessant für die Eltern und Großeltern. Ich überlege jetzt gerade, ob denn das vielleicht eine kindgerechtere Alternative wäre zu dem, wir führen jetzt irgendwas vor und die Kinder stehen da und singen im besten Fall und die haben ja häufig auch Spaß, aber es ist eben so partizipativ nicht so ganz das, was ich empfehlen würde. Nur mal so rumspinnen, wäre das eine Option oder habe ich da jetzt eine völlig verquere Idee?
Wie meinst du jetzt nochmal konkret? Also, dass man eben nicht sagt, irgendwie, wir singen jetzt Weihnachtslieder und jetzt kommt O Tannenbaum und jetzt singt mal schön, stellt euch da hin, sondern irgendwie, dass man spielerisch mit denen was erarbeitet, ohne dass sie wissen, dass es hinterher zu einer Aufführung kommt und dass die Kinder entscheiden, irgendwie wollen sie es den Eltern zeigen oder nicht.
Genau. Oder? Genau, oder dass man vielleicht ja auch mit den Eltern gemeinsam, ne? Also ne, dass man es mit den Eltern gemeinsam entwickelt, die dürfen dann mitmachen. Das ist ja für die Kinder auch schön zu sehen, dass die Erwachsenen dabei sind. Also ich überlege mir gerade, ob das vielleicht irgendwie eine Alternative wäre. Dann.
Ja, das ist eine sehr schöne Alternative. Die Kinder verhalten sich natürlich, wenn die Eltern dabei sind, immer nochmal anders, als das wisst ihr auch, ne? Als wenn sie mit uns sind. Aber trotzdem kann man sie einbinden und die Eltern. Die sind total dankbar und sie erleben ihre Kinder auch nochmal ganz anders, wenn die Kinder sich darauf einlassen, dass sie quasi von den Eltern beobachtet oder mit den Eltern was mitmachen. Und was ich auch ganz häufig festgestellt habe, dass die Kinder den Eltern zeigen, wie es geht.
Ja, genau. Das ist auch so ein Wirksamkeitsempfinden dann, ne?
Ja, genau. Aber es ist wirklich eine schöne Idee, genau.
Und als Fachkraft kann man dann vielleicht auch Akzeptanz trainieren, indem man sagt, ich akzeptiere jetzt einfach, was hier rauskommt und wenn es vielleicht heute nicht klappt, dann ist das auch so, ne?
Und das, aber was klappt denn nicht? Ja, wer beurteilt, wenn was klappt und was nicht klappt? Ja. Und wenn du weißt, was alles möglich ist, kannst du Impulse setzen, wo die Kinder dann aufgreifen und es kommt immer dabei was raus. Also wirklich. Ob ich mit Krippenkindern arbeite und ich arbeite teilweise, wenn ich auch jetzt noch extern gebucht werde, dann kann ich immer nur in den Ferien dahin gehen, aber dann arbeite ich immer in einer Kita auch mit Krippenkindern und ich arbeite eine Stunde mit Krippenkindern und ich habe sie nicht festgetackert. Mhm. Ja, und es kommt immer dabei was raus.
Ja, genau, das ist ja auch dieser Glaubenssatz, der häufig dann noch mit Musik oder Bewegung auch zusammenhängt von es muss was rauskommen oder es gibt ein richtig und falsch oder sowas, ne? Und das ist natürlich in dem Zusammenhang hinderlich, der Gedanke, glaube ich, ne? So. Es gibt ein Zitat von dir, das du zitierst von Johannes Rau. Wenn wir Musik und Sport und Kunst für die Sahne auf dem Kuchen halten und nicht für die Hefe im Teig, dann verstehen wir unsere Gesellschaft falsch. Was willst du damit zum Ausdruck bringen?
Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir mehr als nur unser Kopf sind. An unserem Kopf hängt ein ganz wundervoller Körper dran und die arbeiten zusammen. Und gerade im Bereich der Resilienz ist es auch so, wenn wir nicht auf unseren Körper hören, dann meldet der sich irgendwann und irgendwann ist es dann auch zu spät. Also wenn wir merken, wir haben Kopfschmerzen und wir nehmen dann eine Tablette nach der nächsten, anstatt mal zu atmen oder mal rauszugehen und zu schnell spazieren zu gehen, dann sorgt das irgendwann dafür, dass unser Körper, dass wir dann, oder es gibt Menschen, die haben dann Migräne und die müssen sich dann ins Bett legen und dann sagt der Körper, Strike, jetzt habe ich das, was ich will. Ja. Also wir müssen uns mehr bewegen und nur über die Bewegung können wir Kompetenzen wie die Sozialkompetenzen, die Selbstkompetenzen, Methodenkompetenzen lernen, weil wir müssen sie erfahren. Auch Konfuzius hat schon gesagt, wenn ich etwas höre, dann vergesse ich es. Wenn ich es sehe, behalte ich es. Und behalte ich es. Und also ich muss es in den Körper nehmen, um es dann überhaupt ganzheitlich zu lernen und nicht mehr zu vergessen. Mhm. Also die die ganzen Schlüsselkompetenzen lassen sich nur über die Bewegung erlernen. Also die kann man nicht kognitiv lernen.
Ja. Hast du da noch ein paar, hast du einfach ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse? Also so, du sagst, Zusammenhang zwischen sozial-emotionaler Entwicklung und Bewegung. Dann hast du auch schon so angesprochen, Lernen und Bewegung hängen auch zusammen. Hast du da so ein paar Erkenntnisse, die du mit uns teilen kannst? Welche Wirkfaktoren es gibt, wenn wir Bewegung eben nutzen und Rhythmik?
Das, was ich gelernt habe, ist, dass wir unser Gehirn, das ja aus verschiedenen Teilen besteht, über die Bewegung steuern können. Und wir können dafür sorgen, dass zum Beispiel Dinge, die wir automatisieren, dass die im Kleinhirn abgespeichert werden, sodass das Großhirn sich nicht mehr darum kümmern muss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel feinmotorische Sachen lerne, abspeichere, dann muss ich später, wenn ich in der Schule bin, muss sich mein Großhirn, was ja, das würde 10 Zellen nutzen für eine Zelle vom Kleinhirn, um Sachen quasi zu übertragen oder umzusetzen. Und damit kann ich mich nicht mehr darauf konzentrieren, was gerade eigentlich angesagt ist. Also ich kann der Lehrkraft, die mir erzählen will, wie Buchstaben sich zusammen aussprechen lassen, oder schreiben lassen oder als Wort schreiben lassen. Darauf kann ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich muss mich erstmal darauf konzentrieren, wie ich den Stift halte. Und wenn ich über die Rhythmik solche feinmotorischen und grobmotorischen Dinge im Kleinhirn verankere, dann habe ich viel mehr Luft, um das ist wie beim Autofahren auch. Ja, zum Anfang kann ich dem Fahrlehrer nicht zuhören, weil ich denke, Kupplung, Gang, so, und das muss ich alles koordinieren können. Wenn das abgespeichert ist, wir fahren automatisch Auto und können dabei uns unterhalten und es ist überhaupt gar kein Problem. Aber das erfolgt zum Beispiel nur über das Tun. Mhm. Dann hatte ich noch einen anderen Gedanken, den hatte ich, muss ich gerade mal überlegen. Und genau, du sprachst die sozial-emotionale Kompetenz an. Das heißt, über die Rhythmik kann ich lernen, anzuhalten, also zu stoppen, ja, wir versuchen das immer mit so einem Stopptanz, aber das ist nicht alles, sondern anzuhalten, umzuschalten und mit anderen Sachen weiterzumachen und dann dran zu bleiben. Das sorgt dafür, dass ich eben nicht immer jemanden ins Wort falle, sondern dass ich ja, oh, stopp, ich kann jetzt hier mal zuhören. Oder dass ich nicht, dass ich also Nähe und Distanz anders wahrnehme und wahre.
Auch. Ja. Ja, das ist ja dann auch mit der Gehirnentwicklung verbunden, ne? Das präfrontalen Kortex, also Impulskontrolle und so, was ja dadurch auch geübt werden kann, ne? Sich zu steuern. Also ich glaube, da gibt's viele verschiedene
Facetten. Genau. Und die Bewegung sorgt auch eben dafür, dass Sachen, die im Kurzzeitgedächtnis sind, ins Langzeitgedächtnis kommen.
Mhm. Ja.
Also dass wir eben auch nicht so schnell vergessen.
Verschiedene Ebenen, ne? Wir wissen ja schon lange, dass es auch, dass wir eher lernen, eben durch das, was du schon über das Zitat auch angesprochen hast, über das Begreifen, also wirklich das Tun und nicht nur das darüber nachdenken sozusagen. Ne?
Ja, ja, ganz genau.
Und so aus deiner Erfahrung, ist denn Musik und Bewegung was, womit ich alle Kinder gut abholen kann? Also vielleicht auch, also ich habe jetzt gerade so diesen inklusiven Gedanken im Kopf, Kinder mit besonderen Herausforderungen oder vielleicht auch, weil wir das Thema letztens auch gerade besprochen haben, die vielleicht die deutschen Lieder gar nicht verstehen, aber eben die Bewegung mögen. Also ist das da eine Stellschraube?
Ja, auf jeden Fall. Also das erlebe ich immer, wenn ich irgendwo bin. Es gibt ja Kindergärten, die mit ganz viel verschiedenen Sprachen zum Beispiel umgehen müssen, sage ich mal, also weil die Kinder alle andere Hintergründe haben. Und über die Musik lernen sie Worte, weil wir uns, das, also über die Rhythmik, ja, weil wir uns zu der Musik bewegen, lernen sie, ah, ich gehe jetzt, ich hüpfe jetzt, ich kreise mit den Schultern, ich spiele laut, ich spiele leise. Darüber lernen sie die Sprache, also nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch unsere, die deutschsprachig aufwachsen, lernen darüber die Sprache, über Reime, ja, das kann man auch mit Gedichten machen, aber eben auch über die Stimme, wenn man sie anders nutzt. Dann hast du gerade gesagt, mit besonderen Bedürfnissen vermute ich, dass du vielleicht auch sowas wie ADHS meinst, ja. Kinder, die durch den Raum toben. Auch die kann man gerade mit diesen Stoppspielen abholen. Aber auch, was sie besonders lieben, ist, was sie eben auch häufig nicht kennen, ist leise und langsam. Ja, also wenn sie sich an die Seite setzen und sagen, ich habe keine Lust mehr, dann wenn ich das sehe, dann schalte ich ganz schnell um und sage, oh, jetzt bewegen wir uns. Und dann sind die, wow, ja, ja. Und wie muss ich meinen Körper dann benutzen? Also da kann man nochmal ganz andere Sachen herauskitzeln. Dann gibt es auch Kinder mit Autismus, auch mit denen habe ich schon gearbeitet. Die lieben Musik, die haben ja teilweise auch eine Inselbegabung. Die können dann teilweise richtig gut Metren halten oder auch schon Rhythmen spielen. Aber manchmal habe ich das erlebt, legen sie sich auch einfach nur hin und genießen den Klang. Ja, also gerade wenn man selber singt. Und ich habe auch schon mit Jugendlichen gearbeitet mit Autismus, die in einer Ausbildung waren. Da bin ich dann hingegangen und habe immer nachmittags einmal in der Woche mit denen gearbeitet, mit so Ballbesen, Plömpeln, Eimern. Und wir haben hinterher sogar eine Aufführung gehabt vor einem richtig großen Publikum. Mehrere hundert Leute waren da in einer großen Halle. Und da kam auch ein Jugendlicher zu mir und hat gesagt, ich bin, und der konnte das gar nicht so beschreiben, ich glaube, ich bin glücklich. So, und das war, oh, da geht einem das Herz aus. Ja. Also es gibt so eine Schablone, wo ich sage, so funktioniert's, sondern man muss immer, überall alle Kinder anschauen und gucken, was brauchen sie, wie kann ich sie ansprechen. Aber jedes einzelne Kind profitiert von Musik und Bewegung.
Ja, ja. Und das ist ja auch, also das wissen wir ja heute, dass ein Kind im Autismus-Spektrum ja nicht gleich ein Kind im Autismus-Spektrum ist, sozusagen. Ja. Also wie sehr unterschiedlich ja auch Kinder mit ADHS und so weiter, wie unterschiedlich das sich ja auch ausdrückt. Und das sind ja trotzdem individuelle Menschen, die unterschiedliche, ja, Qualitäten mögen, unterschiedliche Vorlieben haben. So, ne?
So ist es.
Lass uns mal nochmal so ein bisschen auf die Fachkräfte schauen. Also du bist ja jetzt als Pädagogin, also speziell für Bewegung in den Einrichtungen, aber vielleicht haben wir ja auch so ein paar Tipps, was jetzt, wenn sie jetzt eben in Süddeutschland leben und gar nicht so gut dich vielleicht buchen können oder so, was könnten denn jetzt Kita-Fachkräfte, die uns hier zuhören, was für Tipps hättest du? Wie könnten die Bewegung und Rhythmik mehr integrieren in den Alltag?
Also Rhythmik und oder Rhythmik gleich Musik und Bewegung lässt sich eigentlich in jeder Situation etablieren. Das ist aber schwierig. Also Rhythmik zu verstehen nur über jetzt diesen Podcast und übers Sprechen ist total schwierig.
Ja.
Man muss Rhythmik eigentlich erleben. Und deshalb würde ich diesen Fachkräften erstmal tatsächlich raten, sich nicht kognitiv mit Rhythmik auseinanderzusetzen, sondern tatsächlich ins eigene Erleben zu gehen, um die Bedeutung und dieses Spektrum, was da alles mit möglich ist, erstmal selber kennenzulernen. Aber dann, und das haben Fachkräfte auch selber schon herausgefunden, ist, wenn ich mit den Kindern singe, also zieh dir mal die Schuhe an, erreiche ich mehr, als wenn ich sage, nun zieh dir mal die Schuhe an.
Ja.
Ja? Und wenn ich klatsche, weil es laut ist, dann erreiche ich, wenn ich dann einen Rhythmus klatsche, dann wird es automatisch leise, weil wir so gepolt sind, dass das was Besonderes, dass wir darauf hören. Ja, unser ganzer Körper ist ja Rhythmus sozusagen. Und also da kann man schon ganz viel einflechten. Und sie selber profitieren auch davon, weil sie selber dann auch, wenn sie sich mit den Kindern bewegen, selber in Bewegung kommen. Weil ganz häufig ist es ja so, sie haben einen unglaublich langen Tag, der unglaublich stressig ist. Ganz viele Stressoren treffen gerade auf die pädagogischen Fachkräfte ein. Und Bewegung ist ja so ein Ventil auch. Und wenn sie quasi auch Bewegungsliedern mit den Kindern, ja, wenn sie sich da selber bewegen, dann hat der ihr eigener Körper ja auch schon was davon.
Ja, was also ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt höre und denke so, oh, ich habe überhaupt gar kein Rhythmusgefühl und Singen und sowas, das kann ich auch nicht. Was würdest du denn solchen Fachkräften raten?
Oh, traut euch das zu, weil es stimmt nicht. Ich höre in meinen sämtlichen Seminaren, dass die viele, viele Fachkräfte kommen mit Traumen zu mir und sagen irgendwie, ich wollte so gern singen und ich war sogar im Kirchenchor und der Pastor hat gesagt, ich darf im Kirchenchor sein, aber stell dich in die letzte Reihe und mach nur den Mund auf. Ja, oder die Lehrkräfte. Und das ist ganz gruselig. Und jeder von uns hat eine Stimme. Und es ist genauso, either you use it or you lose it. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch mit unserer Stimme beschäftigen. Und das kann man alles wieder lernen. Und Kinder sind dankbar, wenn wir mit denen singen, wenn wir uns mit denen bewegen. Und deshalb sollten sie sich das zutrauen. Sie sollten das Zutrauen in ihre eigene Stimme und in ihren eigenen Körper haben. Und sie können gerne zu mir kommen. Es gibt die Seminare bei Pedico ja auch digital. Insofern sind wir auch deutschlandweit unterwegs. Und ich erlebe das so häufig tatsächlich nach den Seminaren, dass die dann wieder zur abgestaubten Gitarre greifen oder dass sie tatsächlich sagen, oh, ich bin jetzt sogar in den Chor eingetreten oder ich singe mit meinen Kindern jetzt. Also ja, das lässt sich verändern. Also das Wichtige ist, dass sie es wollen müssen. Also einmal Gedanken verändern, Verantwortung für die Gedanken übernehmen und dann, genau.
Ja, Resilienz ist ja nicht nur was, Resilienzentwicklung ist ja nicht nur was für Kinder entscheidend ist, sondern ja auch für die Erwachsenen, also für die pädagogischen Fachkräfte, dass sie wirklich gestärkt in ihrem Alltag arbeiten können, weil wir wissen, dass ja die Rahmenbedingungen auch sehr schwierig sind und so weiter. Wie schätzt du das ein? Welche Bedeutung hat Resilienz für Fachkräfte und wie könnten sie auch durch Bewegung und Musik diese Resilienz stärken?
Also Resilienz hat für pädagogische Fachkräfte eine enorme Bedeutung. Ich sagte ja schon gerade, ne, so viele Stressoren, es ist lauter. Seitens der Ministerien sind unheimliche Auflagen da. Gleichzeitig ist die Anerkennung dieser Fachkräfte oder der Arbeit der Fachkräfte ist eben nicht da, weshalb eben auch viele, die mit Herz dabei sind, ins Burnout kommen, weil sie einfach nicht mehr pädagogisch arbeiten können. Das ist auch nicht anerkannt. Und ständig nur irgendwelche Zettel ausfüllen müssen, irgendwelche Dokumentationen erledigen müssen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schrecklich, weil das ja die Basisarbeit ist, die die Fachkräfte machen. Ja, die bilden oder sorgen dafür, dass die Kinder überhaupt, dass die Gesellschaft von morgen, ja, dass die überhaupt in die Schule gehen können. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sie sich um ihre Resilienz kümmern und dass sie auch sich vor allen Dingen um Achtsamkeit kümmern. Und meine Idee ist es, das direkt mit den Kindern gemeinsam zu machen. Also das kann man eigentlich wunderbar über ruhige Momente, über ruhige Rituale, aber eben auch über Bewegung mit in den Alltag integrieren. Und wenn man die Kinder erst einmal dahingehend sozialisiert hat, dann verstehen die das auch. Ja, dann kann man auch gemeinsam atmen. Also wenn sie die Kinder anleiten, was bedeutet der Atmen? Wie atmest du überhaupt? Können sie selber mitatmen? Das wäre, also diese Achtsamkeit erstmal in den Alltag aufzugreifen, das wäre vielleicht auch der erste Schritt.
Ja, es ist ja auch so, wenn ich mit Fachkräften innerhalb der BOP, also der bedürfnisorientierten Pädagogik, schaue, was haben wir für Selbstregulationsstrategien, um eben uns selber zu spüren und in diesen Kontakt aufzunehmen zu uns. Da spielt ja auch zum Beispiel Singen eine Rolle, ne? Also Singen ist ja ein total guter Selbstregulationsmechanismus, sage ich jetzt mal, weil genau dieser Atem in so einem gleichmäßigen Rhythmus kommt und dieser Atem so flüssig wird und das ja wieder ein Signal ans Gehirn sendet, dass eben alles gut ist, dass der Säbelzahntiger nicht da ist. Dass, ne, also ich finde das immer ganz lustig. Am Ende meiner Seminare sagen dann immer, ah ja, okay, wenn dann meine Kollegin singt, dann weiß ich Bescheid. So, ne, dann ist vielleicht gerade Stress angesagt. Aber ich kann ja, genau, ich kann ja quasi, wenn ich spüren kann, ich werde jetzt gestresst, kann ich ja auch Rhythmik und Musik und eben Singen nutzen, gemeinsam mit den Kindern, um uns alle wieder zu regulieren oder so, ne? Also,
ja, ganz genau. Ganz und wir atmen einfach auch anders. Genau. Sowohl, ja, wenn wir uns bewegen, müssen wir tiefer, ja, atmen.
Ja.
Ja, dann, weil, wenn wir gestresst sind, atmen wir entweder ganz flach oder wir atmen ganz schnell oder wir halten den Atem, ja, an. Und der Atem ist ja genau, ist ja ganz wichtig. Wir haben ja quasi fast verlernt zu atmen, richtig, mhm, zu atmen.
Ja.
Und, die Einatmung und die Ausatmung haben ja auch einen Einfluss eben darauf, wie gestresst wir sind. Also wir können mit der Atmung, mit einer tiefen Atmung, unserem Körper ja das Signal geben, du bist eigentlich gar nicht gestresst, ne? Mhm.
Genau. Ja, genau. Das ist ja durch die Achtsamkeitsforschung wirklich auch gut belegt mittlerweile, ne?
Ja. Deshalb arbeiten ja auch die Yogis zum Beispiel ganz viel mit Atmung.
Genau. Mhm. Ja, und ich sage auch immer, Atem ist auch so schön, weil den habe ich einfach immer dabei.
Ja.
Also da brauche ich kein irgendwas, sondern den habe ich dabei und den kann ich jederzeit nutzen.
Und die Stimme auch.
Ja, stimmt.
Genau, ja, genau. Das ist immer dabei. Und das ist, der Atem ist ja auch der einzige aktive Einflussmechanismus auf unsere Organe, ne? Und auf, ja, unser ganzes Innenleben. Was anderes gibt's ja nicht. Also was anderes kann ich, also ich habe ja sonst keine Einflussmöglichkeit als nur, also es ist ja auch schön, über den Atem, dass wir den auf jeden Fall haben. Ja, ich weiß gerade nicht weiter, Daniela.
Ja, ich habe auch gerade geguckt, wir haben hier schon einiges. Was vielleicht, genau, was noch ganz spannend wäre, du hast ja gesagt, wenn sich jetzt jemand damit beschäftigen würde, macht es Sinn, sich erstmal selber mit Rhythmik und Bewegung und Musik zu beschäftigen. Wenn ich das jetzt aber als Fachkraft heute höre und denke, oh, ich möchte aber eigentlich sofort loslegen, mhm, was wären denn so die ersten Ansatzpunkte, was ich machen kann? Also wenn ich auch das Gefühl habe, ne, Musik tut mir gut, gefällt mir, ich habe so ein bisschen so eine Idee auch von Bewegung. Was kann ich denn dann machen, um gleich ins Tun zu kommen?
Also ich würde tatsächlich mal überlegen, was möchte ich mit den Kindern, was gefällt mir? Weil wichtig ist natürlich, dass ich wirklich dahinter stehe, weil ich kann die Kinder natürlich nur mitnehmen, wenn ich nicht sage, so, jetzt müsste ich das ja eigentlich mal machen. Dann holen wir ja kein hinterm Ofen hervor. Also, und dann tatsächlich einfach mal mit einem Lied dahin zu gehen, wo man weiß, dass es den Kindern gefällt, und dann zu gucken, was bieten die Kinder mir an? Und wie kann man das vielleicht bewegen? Was kann man instrumental da einsetzen? Also es ist natürlich jetzt schwierig, jemand, der so gar nichts weiß, wie, also ganz häufig erlebe ich, es gibt ja viele Fachbücher draußen, die so Rezepte anbieten. Ja, und die gucken dann und holen sich dann, sagen, ah, jetzt habe ich jetzt hier die, keine Ahnung, morgen kommt der Weihnachtsmann. So, und genau, und das muss ich jetzt mit Klanghölzern, jetzt nehmt ihr alle mal ein Klangholz und dann, ja, also, da, vielleicht selber mal, es ist sowieso immer das Beste, selber mal auszuprobieren zu Hause, was kann ich alles mit Klanghölzern machen, wie kann ich mit den Klanghölzern, wenn ich dann welche habe, oder Rasseleiern, oder, also Shakern, ne, oder Handtrommeln, was kann ich damit alles machen und wie kann ich dadurch überleiten in ein Lied? Mhm. So, ja, weil es ist ja auch immer wichtig, dass Kinder sich mit Material auseinandersetzen, dass sie selber ihr Material erfahren, dass ich nicht sage irgendwie, die Trommel ist rund und der Ofen ist heiß, und sondern dass sie ein Gefühl dafür bekommen und explorieren. Also das ist vielleicht auch eine ganz schöne Sache, wenn ich Instrumente habe, sollte ich auch nicht gleich alle da in den Gruppenraum mit reinbringen oder zu den Kindern. Ich würde auch mir nur erstmal wenige Kinder schnappen und ein Instrument in einer entsprechenden Anzahl dahinlegen und sage, guckt mal, was ihr damit machen könnt. Ja, was fällt euch dazu ein? Und zu Hause auch selber mal explorieren, weil was ich auch feststelle ist in meinen Seminaren ist, die Erwachsenen sind am unkreativsten.
Ja.
Wir haben das verlernen müssen, weil unsere Kreativität in der Schule ja auch nicht gefragt wurde. Mhm. Ja, sondern das geht ja alles anders. Mhm. Und deshalb ist es der erste Ansatz vielleicht, sich selber auszuprobieren, um dann zu den Kindern zu gehen und dann auch nochmal Input von den Kindern zu bekommen und dann gemeinsam was zu entwickeln.
Mhm. Ja. Also so ein bisschen auch der eigenen Intuition da zu vertrauen.
Ja, genau. Und seiner eigenen Kreativität zu vertrauen. Also sich zu vertrauen halt.
Ja.
Seiner Selbstwirksamkeit.
Ja. Ich habe gerade, mir kommt gerade ein Beispiel aus meiner Beobachtung, als ich in einer Einrichtung war. Da war ich in einer Gruppe und in dieser Gruppe waren zwei Fachkräfte, die haben ständig gesungen. Und ich hatte das Gefühl, also ich als Beobachterin ist mir das negativ aufgefallen, weil das so eine Art, das wirkte für mich so kontrollierend irgendwie, dass ich quasi meine Unsicherheit oder mein, also dass ich einfach denke, ich muss jetzt halt singen, so, und dabei tatsächlich sie nicht so ganz bei dem Spiel der Kinder waren, sondern einfach alles mit Singen begleitet haben und ich dann so dachte, Mann, jetzt hört doch mal auf zu singen, und guck mal, was die Kinder da machen. Ne? Also das heißt, es ist sozusagen etwas, was ganz viel Qualität hat, wenn ich merke, die Kinder sind dabei und ich kann so begeistern und ich kann damit was ausprobieren in einem bestimmten Setting. Aber es ist ja nicht immer, es ist nicht immer hilfreich. Also das ist vielleicht mit reinbringen möchte und genau, und das war auch so nicht so mit Herz irgendwie. Also das braucht ja auch eine Haltung, oder? Also so
ja. Ja, genau. Also du solltest schon wissen, was du, also du solltest authentisch sein.
Mhm.
Ja, und nicht aufgesetzt. Und genauso wenig wie das eine Extrem richtig ist, ist das andere Extrem richtig. Es ist ja immer die Balance. Mhm. Das ist ja auch die Resilienz, ja? Die Balance, versuchen die Balance zu halten. Also es ist ja auch genau das Gleiche. Perfektionismus hat ja seine positiven Seiten.
Ja.
Aber nur perfektionistisch kann anstrengend für mich und auch für mein Gegenüber sein.
Ja,
ja, also da auch die andere, die Kehrseite zu leben und genau.
Ja, absolut.
Also das kann ich unterstreichen, was du gesagt hast.
Ja. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen größer denken, nochmal Richtung Ende, was wünschst du dir denn so für die Zukunft der Kitas und für das Thema Rhythmik, Bewegung und Musik?
Ich wünsche mir, dass Rhythmik besonders für die Resilienz der Kinder, aber auch für das ganzheitliche Lernen ohne Erfolgsdruck und Leistungszwang wieder eine Stimme erhält.
Mhm.
War ja mal ganz groß, Mitte des 20. Jahrhunderts und dann hat es immer mehr an Bedeutung verloren, weil Rhythmik tatsächlich, also es ist ja wie eine Unternehmerin, die sagt, ich habe hier einen Bauchladen. Ja, man weiß gar nicht, was bietet die denn wirklich an? Und so ist die Rhythmik auch, ja, die richtet sich, das ist ja nicht nur für Kinder, sondern das ist ja auch für Erwachsene und es ist für Ältere, also und für Menschen mit Beeinträchtigung, also mit besonderen Bedürfnissen und.
Mhm.
Und deshalb müssen wir gucken, dass wir, würde mir wünschen, dass die Rhythmik wieder einen größeren Stellenwert bekommt, in der Ausbildung auch.
Ja.
Genau. Und damit eben auch in den Kindertagesstätten. Und dass wir uns einfach auch wieder mehr bewegen.
Ja.
Das wäre, also wir sind so in unserer Gestaltung immer drin und jede Laterne und jedes Bild und es wird alles gestaltet und alles aufgehängt, aber Musik und Bewegung wird so wahnsinnig stiefmütterlich behandelt und darüber können wir eigentlich so viel bewirken.
Ja,
das wäre ein großer, großer Wunsch von mir.
Ja, ich muss gerade an mein Studium denken. Ich hatte da einen Kurs, der hieß tatsächlich nur Tanz. Und das war so schön. Also ich habe das sehr geliebt, auch so diese unterschiedlichen Arten von Tanz, also viel Ausdruckstanz eben, ne? Und dabei lerne ich ja auch, mit mir in Kontakt zu sein und mich zu spüren, meine Gefühle zu spüren, sie auszudrücken, genau, Nähe und Distanz auszuhandeln oder zu testen. Wo ist eigentlich meine Grenze? Ne? Also es sind ja so ganz viele sozial-emotionale Themen, die da ja auch irgendwie so gefühlt werden können. So, ne?
Ja.
Und das ist ja genau das gleiche Thema. Rhythmik wird stiefmütterlich behandelt und häufig auch noch eben Gefühle, Gefühlsausdruck und sich zeigen zu dürfen. So, ne?
Ja. Also selbst wenn du es über die Rhythmik quasi erfährst und damit umgehen kannst, ist es ja nicht immer gewollt, dass du es zeigst.
Nee, genau, genau, ja, eben.
Genauso wie Kinder wollen sich bewegen, aber sie dürfen es halt nicht. Mhm. Sehr anstrengend.
Mhm. Ja, ja, ja. Ja, wenn du jetzt den Zuhörenden am Ende noch was mitgeben könntest, ja, was wäre das?
Also ich kann sie eigentlich nur ermutigen, sich mal mit dem Thema Rhythmik zu beschäftigen, sich vor allen Dingen mehr zuzutrauen und wenn es nicht die Rhythmik ist, dann über Musik tatsächlich ihrer eigenen Stimme Zutrauen zu schenken, weil Kinder lieben es. Also ich habe das auch gemerkt, als ich als externe Kraft in die Kitas gekommen bin, die haben mich umarmt wie den Weihnachtsmann. Ja, weil sie wussten, jetzt wird Musik gemacht. Und ich würde mir wünschen, weil die Fachkräfte wollen es eigentlich. Also jeder liebt Musik.
Mhm.
Und ja, und sie haben einfach nicht das Zutrauen. Und Kinder sind so, also wenn jemand hilft, dann die Kinder. Mhm. Ja, die unterstützen dich ja. Selbst wenn du sagst irgendwie, ich habe mir eine Gitarre gekauft oder eine Ukulele und ich kenne schon einen Griff, dann würden die Kinder sagen, ja, let's go, let's do it, go for it, her damit.
Ja,
ja, und das wieder so eins und dass das gemeinsam Spaß bringt und dass man sich gemeinsam entwickelt. Und das würde auch, glaube ich, wieder für ganz viel Ruhe auch sorgen.
Mhm. Ja.
Ja. Was würde ich den Fachkräften mit auf den Weg geben wollen?
Okay. Antje, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du ja so sprühend vor Energie uns hier in das Thema der Rhythmik mitgenommen hast. Ja, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank für die Einladung und für die tollen Fragen. Und also ja, es war schön mit euch.
Danke dir. Mach's gut.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDICO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDICO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.